Während die Kinder gerade noch rausgehen, wir haben ein paar Gäste dort, heute hier. Und es ist nicht nur für Gäste, auch für andere. Wir haben vorne jetzt, sonst haben wir es immer hier hinten stehen, heute beim Stehtisch, beim Rausgehen. Ist so eine Kontaktkarte. Und wenn du einfach uns möchtest, dass weiter Kontakt besteht und uns, kannst du auch eben ankreuzen, was du vielleicht an Fragen hast oder auch an Bedürfnissen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einfach mehr Informationen über, was wir hier so glauben, wie wir leben. Aber auch, wenn du sagst, ich möchte Fragen beantwortet haben oder ich möchte einfach, dass jemand mich mal besucht, dass wir uns kennenlernen, kannst du uns gerne das da lassen. Da ist auch direkt daneben so eine Box, in das du das dann reinwerfen kannst. Und manchmal sonst, wir sind ein paar mehr und das keiner sagt, oh, bin hier da gewesen und keiner hat das wirklich mitbekommen. Dafür sind die Sachen da, aber eben auch, wenn du sagst, ah, ich traue mich nicht, jemand anzusprechen, würde aber doch gerne haben, dass jemand mal kommt und mit mir über meine Situation redet, kannst du das gerne benutzen und dort einwerfen. Der Predigttitel steht schon dran, auch die Stelle in Römer Kapitel 3. Und bevor wir das lesen, Melody, meine Tochter, hat mir neulich dieses Bild mit von der Schule nach Hause gebracht. Und was denkst du davon? Ist das Gerechtigkeit? Ich verstehe, was gemeint ist. Aber es ist manchmal so ein Versuch, alle absolut gleich zu machen, anzugleichen. Gottes Lösung für Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist nicht Gleichstellung, sondern Gnade. Es geht nicht darum, alle identisch zu machen. Es geht darum, dass wir alle durch Gnade Zugang zu Gott haben. Wir lesen dazu in Epheser 2, in Versen 14 und 15, da heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, die ihr hinter dem Zaun standet, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Einmal die Feindschaft ihm gegenüber, dass wir Gott ignoriert haben, aber auch gemeint ist hier eigentlich die Feindschaft untereinander, zwischen auch Juden und Nichtjuden. Er sagte, Christus ist gekommen, diese Trennwand niederzureißen und das ist seine Gnade. Aber wie sehen wir das in Römer 3? Und ich möchte, dass wir zuerst die Verse 9 bis 20 lesen. Römer 3, 9 bis 20. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben zuvor, in dem, was schon vorher geschrieben wurde, sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir wollen zuerst sehen, keiner ist von sich aus vor Gott gerecht. Paulus hatte zuvor schon argumentiert, wenn du zurückschaust in Vers 1, wir hatten das vor zwei Wochen uns angeschaut, da hat er auch gefragt, was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Und da hat er gesagt, viel in jeder Hinsicht. Aber Das viele war, sie haben das Wort, sie haben Gottes Offenbarung. Aber dieses Wort bestätigt nur, dass wir alle gesündigt haben und vor Gott schuldig sind. Und so fasst Paulus hier zusammen, was er zuvor schon geschrieben hat und gesagt hat, sowohl welche, die den Herrn nicht kennen, welche ohne Gott gelebt haben, haben seine Offenbarung abgelehnt. Und auch die, die die Offenbarung hatten, haben nicht danach gelebt und sich somit auch schuldig gemacht. Der Vorwurf ist also, dass alle Menschen schuldig sind, und dieses untermauert unser Abschnitt dann mit Zitaten. Wenn du schaust, in einigen Bibeln ist es auch so markiert, in Vers 10, nachdem er gesagt hat, wir haben vorher alle beschuldigt, dass sie unter Sünde seien, das Ende Vers 9, sagt er Vers 10, wie geschrieben steht. Bei mir sind da auch die Zitatmarkierung drin, ja, denn was kommt von 10 bis 18 sind Zitate aus dem Alten Testament, um zu belegen, dass das tatsächlich Gottes Aussage ist. Und er beginnt mit einem Zitat aus Psalm 14, die Verse 1 bis 3. Ich tue die hier auch an die Leinwand. Es ist nicht ein Wort-für-Wort-Zitat, wie wir das häufig kennen, aber es ist eine sinngemäße Wiedergabe. Also wenn du Römer 3 vor dir aufgeschlagen hast, dann wirst du sehen, dass er sich darauf bezieht. In Psalm 14 heißt es, sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es beginnt dann mit diesem, da ist kein Gerechter. Hier stand, da ist keiner, der Gutes tut, aber wenn wir nicht Gutes tun, sind wir auch nicht mehr gerecht. Okay. Und viele von uns, gerade wenn du länger in der Gemeinde bist, wir haben das gehört. Aber ich möchte uns heute Morgen fragen, glaubst du das wirklich? Da ist kein Gerechter. Vielleicht sagst du, klar, steht doch in der Bibel. Stimmt. Bis uns jemand ungerecht behandelt. Und dann sagen wir, wie kann das sein? Das ist sowas von ungerecht. Wenn wir biblisch denken, müssten wir eigentlich sagen, war zu erwarten gewesen. Die sind Sünder. Die sind ungerecht. Und das Logische für jemanden, der ungerecht ist, ist, dass er ungerecht handelt. Ja? Wenn jemand voller Freude ist, dann erwartest du, dass sich diese Freude äußert. Wenn jemand sagt, oh, ich bin so voll, ich versuche das so, ich bin so voller Freude. Glaubst du dem das? Ich nicht. Das Gesicht widerspricht deiner Aussage. Ja? Und der Grund, warum ich das so ein bisschen herausstelle, ist, dass für uns, glaube ich, ganz wichtig ist, nicht nur die biblischen Lehren zu kennen. Gott hat das nicht nur als interessante Quelle der Information gegeben. Er möchte, dass wir verstehen, wie diese Welt ist, funktioniert und wie sie sein sollte. Und dafür hat er uns diese Offenbarung gegeben und sagt, hör her, wenn du die Welt betrachtet, hier ist, wie die Menschen sind. Sie sind alle ungerecht. Das heißt nicht, dass jede Handlung immer ungerecht ist, aber dass es eben nicht Gottes Gerechtigkeit erreicht und dass wir damit dann auch rechnen müssen, dass das sich auch in den Handlungen äußert. Trotzdem soll das nicht dazu führen, dass wir jetzt so eine Untergangsstimmung haben. Och, das ist alles furchtbar. Gott ist gnädig und lässt nur zu einem begrenzten Ausmaß Sünde zu. Aber wir sollen eben verstehen, da ist kein Gerechter, der Gottes Standard an Gerechtigkeit erreicht. Dann heißt es weiter, da ist keiner, der verständig ist. Nun, damit will er nicht sagen, alle sind doof. Ja, aber was er sagen will, das, was Gott offenbart hat, verstehen sie nicht. Und wenn du Römer 3 aufgeschlagen hast, dann kannst du ein paar Seiten zurückgehen. zu Apostelgeschichte 28. Paulus schreibt den Römerbrief, wo er noch nicht in Rom ist, und schreibt es zu denen und sagt, ich kann jetzt noch nicht kommen, aber ich habe vor, zu euch zu kommen. Hier ist schon etwas an Information. In Apostelgeschichte 28 ist er dann in Rom angekommen und redet mit einigen dort in Rom. Und ich lese daraus jetzt nur die Verse 26 und 27. Apostelgeschichte 28, letztes Kapitel von dem Buch direkt vor Römerbrief. Dort heißt es, der Prophet Jesaja hat gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Sie hören, aber sie nehmen es nicht auf. Und deswegen hier auch die Frage, wenn wir diese Aussagen aus Gottes Wort hören, glauben wir dieses oder hören wir das nur so? Das Problem ist, die Menschen nehmen Gottes Plan nicht an und suchen nach einem anderen Ausweg, statt seine Rettung anzunehmen. Ich, so schlecht bin ich nicht. Ich werde auch von mir aus vor Gott bestehen können. Einige sagen, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann werde ich ihn fragen, warum hast du das zugelassen? Aber wenn wir in Römer 3 am Ende schauen, er gibt diese ganze Liste nicht, erwähnt gleich noch ein bisschen mehr davon, aber er sagt am Ende in Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Eine Offenbarung ist dazu da, dass wir nichts zu entgegnen haben. Dass wir zugeben müssen, Gott, du hast recht und ich bin schuldig. Eines der weiteren Anklagen in Vers 12 ist, alle sind abgewichen und wurden somit unbrauchbar. Dieses Wort unbrauchbar benutzt Jesus an anderer Stelle für den unnützen Knecht, der das, was Gott ihm anvertraut hat, einfach in der Erde verbuddelt hat und nicht gebraucht. Und dann betont er noch einmal, da ist keiner, der Gutes tut. Nun, er sagt nicht, sie tun niemals etwas, was gut und was vernünftig ist und was vielleicht auch freundlich anderen gegenüber ist. Aber wie es hier ausgedrückt ist, keiner tut ständig Gutes. Das ist seine Beschreibung von uns Menschen. Und wir, glaube ich, sehen das zu oft einfach als normal an. Naja, vollkommen ist keiner. Wir sind halt so als Menschen. Ist okay. Aber Gott sieht es nicht als in dem Vergleich zu anderen Menschen und sagt, naja, sie sind nicht schlimmer als andere auch. Sondern er sieht es an so, wie es sein sollte. Er sagte, daran messe ich das. Und ich will nicht in meiner Gegenwart etwas, was, naja, könnte schlimmer sein. Okay. Sondern er will was absolut Reines. Und er benutzt dafür ja auch das Bild, dass er sich darstellt als der Bräutigam und die Gemeinde als die Braut. Wenn wir dieses Bild mal einfach für uns übernehmen, okay, würde irgendjemand hier heiraten und sagen, naja, den Bräutigam, die Braut, die ich hier heirate, die sind nicht schlimmer als die anderen auch. Wird schon gehen. Irgendjemand so geheiratet? Irgendjemand, der noch nicht verheiratet wäre, bereit, so zu heiraten? Eher nicht, oder? Dann sagen, nein, das ist die Person, die ich liebe und da will ich nicht so, naja, geht schon. Könnte schlimmer sein. Und Gott sagt eben auch nicht, naja, könnte schlimmer sein. Sondern sagt, nein, ich will jemanden, der durch meine Gnade so verändert ist, dass es rein und heilig ist und ihm gemäß. Dann fährt er hier fort, das waren jetzt die Verse aus Psalm 14, 1 bis 3. bis Ende Vers 12 und dann in den Versen 13 und 14 zitiert er Verse über die Rede. Ihr Schlund, gemeint ist der Mund, ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Viperngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Das sind Zitate aus verschiedenen Versen in den Psalmen. Er benutzt hier die Rede, aber auch wieder diese Rede, die ist Ausdruck eines tieferen Problems. Und Jesus erklärt das in Matthäus 12 und sagt, Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also wenn dort diese Rede da ist, wenn diese Beleidigung da ist, wenn diese Vorwürfe da sind, dann sagt Jesus uns, das ist nicht nur, dass jemand seinen Mund nicht beherrscht. Das ist ein Anzeichen dafür, dass das Problem viel tiefer liegt. Denn wir reden, was in unserem Herzen ist. Und deswegen zeigt er wieder, auch mit diesen Aussagen, dass in uns Menschen ist ein Problem. Und das Problem ist nicht so sehr, dass wir uns nicht benehmen können. Das Problem ist, dass wir in uns Sünder sind und dass diese in unserem Herzen Fuß gefasst hat. Und schließlich argumentiert er dann in den Versen 15 bis 18 aus Jesaja 59, dass auch ihr Verhalten verkehrt ist. Wir haben Jesaja 59 vorhin schon vorgelesen. In den Versen 7 bis 8 haben wir das, was dann hier auch in Römer 3 zitiert wird. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts. Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm. Jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Dieses war dann nicht einfach nur für Einzelne erwähnt, sondern das in Jesaja war dann der Vorwurf an Israel als Ganzes, dass sie so gehandelt haben. Aber vielleicht liest du das und sagst, so schlimm ist es dann nun auch nicht. Ich bin nicht darauf aus, andere umzubringen. Aber was er hier meint, es sind die Auswirkungen der Sünde in der Gesellschaft. Das ist, wohin die Sünde führt, ultimativ führt. Vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall, aber hier auch, es gibt keinen Frieden. Es gibt keinen Frieden, weil die Menschen lieber ihr eigenes Wohl und ihren eigenen Vorteil statt dem Wohl des anderen suchen. Und die Zusammenfassung des Problems ist dann in Vers 18, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Es liegt daran, dass das, was Gott, der es geschaffen hat, als Anweisung gegeben hat, völlig ignoriert wurde. Ja? Das ist, als wenn jemand seine Waschmaschine als Spülmaschine benutzen will und dann sagt, das funktioniert nicht und dann immer mit dem Hammer draufhaut. Und sagen, blödes Gerät, das macht nicht, was ich will. Ja, warum macht es das nicht? Weil es dafür nicht konzipiert war. Und manchmal sind wir ein bisschen so. Wir sagen, das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Und Gott sagt, das liegt daran, weil ich es dazu nicht geschaffen habe. Wenn wir uns alle Menschen an Gottes Anweisung halten würden, wenn jeder Gott von ganzem Herzen lieben würde, wenn jeder seinen Nächsten lieben würde für wie sich selbst, diese Welt würde anders aussehen. Das Problem ist also nicht Gottes Anweisung. Das Problem ist, dass wir uns nicht daran halten. Und das ist hier sein Vorwurf. Und wenn er sagt, es liegt daran, dass keine Gottesfurcht daran ist, dann sehen wir in Sprüche genau das Gegenteil. Der Weisheit Anfang ist die Furcht Gottes, heißt es in Sprüche 1, Vers 7. Und das sind eben nicht nur Beschreibungen der Gottlosen, sondern gilt gerade für die, zu denen es auch geschrieben wurde, was ursprünglich die Juden waren, aber auch wir haben jetzt ja Gottes Gebot. Wir sollten es eigentlich wissen. Aber dann erklärt er, was ich eben schon in Vers 19 erwähnt hatte, damit jeder Mund verstopft wird, damit wir uns als schuldig erkennen müssen. Und Vers 20, Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dafür war das eigentlich da, dass wir erkennen, wir haben ein Problem. Nun, wenn das das Ende wäre, dann wäre es ganz schön hoffnungslos. Ja. Wir sind alle schuldig, wir haben als Gesellschaft uns vom Herrn abgewandt und wir sind alle dem Gericht verfallen. Aber wenn du vorausgeschaut hast, das ist nicht der letzte Vers im Römerbrief. Ein Glück. Es ist nicht das Ende von Gottes Botschaft. Aber manchmal müssen wir das erst hören, damit wir bereit sind, den Rest zu hören. Wenn du nicht weißt, dass du ein Problem hast, ich rede vielleicht als Mann, ich gehe nicht zum Arzt. Wenn ich nicht krank bin, gehe ich nicht hin. Das ist nicht mein bester Freund. Er ist ein Helfer in der Not, ja, gerne. Und so müssen wir auch erkennen, dass wir den Herrn brauchen. Und dazu ist dieses eben da. Und dann schauen wir Vers 21, der nächste Vers, der fängt an, jetzt aber. Wo wir dieses gesehen haben, sagt er, okay, jetzt kann ich euch die gute Nachricht bringen. Sind wir bereit dafür? Wenn du nur schlechte Nachrichten hören möchtest, dann darfst du jetzt gehen. Sonst bleibe da und wir lesen die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wir sehen zweitens, Gott bietet uns seine Gerechtigkeit an. Und diese Gerechtigkeit kommt nicht aus Werken, nicht aus unseren Werken. Diese Gerechtigkeit war im Alten Testament, was er hier sagt, Gesetz und Propheten, zwar schon angedeutet, aber wurde durch Christus offenbar. Diese Gerechtigkeit kommt aus Glauben an Jesus Christus. Und in seiner Begründung greift er nochmal zurück. Alle haben gesündigt, erreichen nicht Gottes Standard an Herrlichkeit. Ich habe mir überlegt, wie kann man das darstellen, dass wir das verstehen. Okay. Hier ist das Bild, das mir eingefallen ist. Stell dir vor, du hast so einen Scanner, wie du beim Flughafen hast oder bei gewissen Einlasskontrollen. Ja, da haben sie ja diese Scanner, die Metalldetektoren und solche Sachen, ja, die sicherstellen, dass du nicht Waffen mit durchnimmst oder irgendwelche gefährlichen Gegenstände. Okay. Bevor wir zu Gott kommen können, gibt es einen Sündenscanner. Und er fährt ihn durch unser Leben durch. Und der Scanner macht piep, 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 piep. Ja, über jeden sündhaften Gedanken, über jedes sündhafte Wort, über jede Handlung. Und er sagt, kann dich nicht durchlassen. Ja. Liegt es am Gerät? Nee, es liegt nicht am Gerät. Es liegt an uns und an unserer Schuld. Aber statt der Strafe erlöst uns Gott rein aus Gnade. Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wie kann, wenn wir uns aber so schuldig gemacht haben, wie kann Gott uns rechtfertigen? Das ist die Erklärung in Vers 25. Er hat Christus hingestellt als ein Sühneort oder als ein Sühneopfer für uns. Und er hat mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt und hat all die Schuld gelöscht. Und dann, wenn wir zu dem Sündendetektor kommen, geht es das Leben hindurch. Und es schlägt nicht aus, weil Christus bezahlt hat. Das ist seine Gnade. Das ist, was Gott für uns tut. Aber was hat der Glaube damit zu tun? Durch den Glauben nehmen wir die Gnade in Anspruch. Gott zeigt seine Gerechtigkeit und Gnade, indem er Sünde nicht einfach durchgehen lässt und uns dennoch ungestraft lässt. Deswegen, ich habe das gerade im Kurs Soteriologie, den wir im TTZ unterrichten, am Kreuz hat Gott wunderbar offenbart seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Wäre es nur Gerechtigkeit, müsste er jeden Menschen bestrafen. Wäre es nur Gnade, dann würden wir nicht verändert und Sünde könnte einfach fortfahren. Aber er hat es vereint. Und das ist, was wir verkündigen. Die Erlösung ist für uns kostenlos, da Christus den Preis bezahlt hat. Und das ist die Essenz der christlichen Botschaft. Deswegen das Kreuz. Deswegen musste Christus sterben. Dass Gott gerecht ist, wie wir gelesen haben, und den rechtfertigt, der selber nicht gerecht ist. Er sagt nicht, die Leute sind gerecht, sondern sie werden gerechtfertigt. Ihnen wird eine andere Gerechtigkeit angerechnet, nämlich die von Jesus Christus. Und der Glaube ist der, der das in Anspruch nimmt. Und das sehen wir dann auch in den verbleibenden Versen in diesem Kapitel, Verse 27 bis 31. Dort heißt es, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nation? Ja, auch der Nation. Denn Gott ist ja nur einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz durch den Glauben auf? Auf gar keinen Fall. Sondern wir bestätigen das Gesetz. Wollen drittens noch sehen, die Auswirkung der Gerechtigkeit. Die Rechtfertigung aus Glauben verhindert den Stolz. Wenn jemand aus eigener Leistung vor Gott bestehen könnte, hätte er Grund zum Angeben. Ich war gut genug. Ich konnte bestehen. So aber nicht. Und das bedeutet auch, Glaube ist kein Werk, sondern ein Vertrauen nicht auf die eigene Gerechtigkeit, sondern auf die Gerechtigkeit Jesu Christi. Manche sehen das anders und sagen, dass Glaube ein Werk ist und dass das auch nicht in uns sein kann, weil wir vollkommen sündig sind. Aber gerade hier erklärt es und sagte, nicht aus Werken, sondern Glaube. Glaube ist gerade der Kontrast zum Werk. Ein Werk sagt, ich leiste. Aber der rettende Glaube sagt, ich kann es eben nicht leisten. Und ich setze mein Vertrauen allein auf Jesus Christus. Er ist meine Gerechtigkeit und ich vertraue ihm. Und die Gerechtigkeit aus Glauben zeigt, dass Gott ein Gott für alle Menschen ist. Er fragt hier ja, ist es nur für die Juden? Er sagt nein, auch für die Nationen, für alle Menschen. Und das Gesetz selber, das wurde zuerst nur an die Israeliten und auf Hebräisch gegeben. Das Evangelium wurde dann in der Weltsprache der damaligen Zeit geschrieben, auf Griechisch. Und deswegen ist es genau richtig, dass wir es in alle Sprachen der Welt übersetzen. Kennst du es? Früher wurden alle Gottesdienste auch hier in Deutschland auf Latein gehalten. Wenn ich das auf Latein machen würde, was ich nicht kann, aber dann würdet ihr nicht kommen, weil du sagst, ich verstehe kein Wort. Ja, Gott hat das absichtlich so gemacht, weil er sagte, es ist für alle Menschen. Übrigens für mich auch ein Argument zu sagen, dass der Islam nicht weiter aufgebaut ist, wie der Islam behauptet. Weil vorher hattest du das Alte Testament auf Hebräisch, das quasi nur Juden und die Nachbarvölker sprechen konnten. Dann hattest du es in der Weltsprache, die eigentlich in der ganzen Welt gesprochen wurde und die dann auch übersetzt wurde. Aber wenn du Muslime fragst, den Koran kannst du angeblich nur richtig verstehen, wenn du Arabisch kannst. Und er sagt, das macht von Gottes Argument hier, das macht überhaupt keinen Sinn. Er sagte, es ist eben nicht nur für eine Gruppe, sondern es ist für die ganze Welt, deswegen mache ich es auch an alle kund und in einer Sprache, die alle Menschen verstehen können. Das Alte Testament hat dieses schon angedeutet. Und Paulus greift hier vorsichtshalber den Einwand auf, heißt das, dass das Gesetz abgeschafft ist? Und er sagt, nein, sondern es wurde bestätigt. Das Alte Testament hat darauf hingewiesen, dass wir alle schuldig sind, siehe die Zitate, die wir geschaut haben, und dass wir nur aus Glauben gerechtfertigt werden. Und das bestätigt er dann im nächsten Kapitel, das sehen wir nächste Woche in Kapitel 4, wo er Abraham behandelt. Die Frage oder die Aussage ist also, Gott macht keinen Unterschied und rechtfertigt alle Menschen, unabhängig von ihrer Abstammung, allein aus Glauben. Egal, ob du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist oder nicht. Egal, aus welchem Nation der Welt du kommst. Egal, wie alt du bist. Egal, welches Geschlecht du hast. Man sagt, Gerechtigkeit kommt immer allein aus Glauben in Christi Gerechtigkeit. Weil alle Menschen Gottes Maßstab nicht erreichen. Man sagt dann, und hier ist die Botschaft. Man sagt, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich sie nicht unter dem Gericht lassen möchte. Dafür habe ich meinen Sohn gesandt. Dass ihr mit mir, mit Gott versöhnt werdet. Und dass wir verstehen, ich bin nicht besser und ich schaffe es nicht durch meine Leistung. Aber wenn ich seine Gnade und seine Liebe annehme und meine Schuld einsehe, dann bekomme ich seine Gerechtigkeit angerechnet. Und wir sind verändert. Nun, viele fragen dann, das wird ein bisschen später im Römerbrief behandelt und sagen, na, würden dann nicht Leute einfach weiter sündigen? Nein. Warum nicht? Nicht, weil wir nicht dürfen, sondern weil wir nicht mehr wollen. Weil Christus uns dann verändert, wenn wir seine Gnade verstanden haben. Heißt nicht, dass es nicht mehr Versuchung gibt, aber es heißt, dass Gott dann in uns wohnt und sagt, ich liebe dich so sehr. Und dann ist in uns, er wirkt in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Er wirkt in uns dann, dass das Verlangen anders ist. Okay? Benutze noch einmal das Beispiel von einer Heirat. Zwei Personen sind, die einander lieben. Und der eine Person hat vorher immer, weiß ich nicht, was gemacht, ist immer wochenlang irgendwo unterwegs gewesen, wandern, gar nicht schlechtes an sich, ständig unterwegs gewesen. Und jetzt hat diese Person geheiratet. Und die, sagen wir typischerweise vielleicht eher der Mann, der wandern war, die Frau sagt, ich will nicht, dass du die ganze Zeit wandern gehst. Ich will, dass wir Zeit zusammen verbringen. Und der Mann ist beleidigt in seinem Zimmer und sagt, ich darf nicht mehr wandern gehen. Ist das der Fall? Nicht, wenn er sie liebt. Ist die Frage, liebt er das Wandern mehr oder seine Frau? Wenn wir Gottes Liebe verstanden haben und es uns auch immer wieder in Bewusstsein führen, dann ist es nicht, oh, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ich will Zeit mit dem verbringen, der mich so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für mich gegeben hat, damit ich die Ewigkeit bei ihm verbringen kann. Das ist, was sich ändert. Das ist die Veränderung in uns. Nicht aus Zwang, sondern aus Gnade und Liebe. Und das ist, wie Gott in uns wirken möchte. Die Frage für dich ist, hast du Gottes Gerechtigkeit im Glauben angenommen? Nicht nur hast du die Geschichte schon mal gehört. Bist du verändert worden durch seine Gerechtigkeit Versuchst du es nicht mehr aus eigener Kraft, gut genug zu sein, sondern hast du erkannt, nee, verdienen kann ich es mir nicht, aber annehmen, das habe ich. Wenn du es noch nicht getan hast, wir sind gerne da, du kannst es heute machen. Das Angebot gilt allen Nationen, allen Menschen. Es gilt dir. Und wenn du es angenommen hast, dann lass uns nicht nur klagen, wie schlimm alles ist, sondern wir sagen, ja, stimmt, das hat Gott schon die ganze Zeit gesagt. Aber es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung bin nicht ich, die Hoffnung ist Jesus Christus. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass in dir gibt es Hoffnung. Du klagst nicht nur und sagst, oh, wie schlimm sind die Menschen. Du hast gesehen, wie schlimm wir sind. Aber du hast eine Lösung bereitgehalten. Du hast dein Leben für uns gegeben. Christus ist für unsere Schuld gestorben. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der das bisher ignoriert hat, der das noch nicht angenommen hat, Herr, dass heute der Tag ist, dass sie dein Heil, deine Gnade annehmen und deine Gerechtigkeit erhalten, von innen heraus erneuert werden. Und ich bete für uns, die wir das kennen, dass wir dessen nicht müde werden. Dass wir nicht sagen, ja, ja, weiß ich. Sondern dass wir einfach diese Liebe in uns aufsaugen und dann diese Liebe auch weitergeben, dass sie aus uns herausfließt, weil du uns mit deiner Gnade und Liebe erfüllt hast. Bitte ich in Jesu Namen. Amen.